SR3 Saarlandwelle. Region am Mittag.
Zum Ende des Monats hat Gesundheitsminister Jung eine Frist gesetzt. Bis dahin müssen alle benachbarten Krankenhäuser im Saarland miteinander gesprochen und Zusammenarbeit verabredet haben. So verlangt es die aus Berlin verordnete Krankenhausreform. Die soll ja dazu führen, dass die Krankenhäuser nur noch die Behandlungen anbieten dürfen, die sie sehr gut können. Das wird anhand von Häufigkeit und Personalausstattung gemessen und am Ergebnis und der Zufriedenheit der Patienten. Ja, das Datum ist nicht mehr weit entfernt, ein paar Tage noch. Und deshalb die Frage an SR3-Reporterin Stefanie Balle. Sprechen denn alle Krankenhausträger im Saarland miteinander?
Also die Ansage aus dem Ministerium im Herbst war glasklar: Wer nicht kooperiert, der schadet sich selbst. Und das haben offenbar die Träger verstanden. Laut Magnus Jung finden an vielen benachbarten Krankenhäusern Gespräche statt. Und ganz offensichtlich sind die Träger mehr als vorher dazu bereit, sich zu verständigen, wer was anbietet und welche Abteilungen wer im Gegenzug schließen muss.
Was gibt es denn da bisher konkret?
Also wirklich konkret ist, dass es zwischen den beiden Saarbrücker Kliniken eine Einigung darüber gibt, dass Doppelstrukturen abgebaut werden. Das betrifft als erstes die Gefäßchirurgie in der Caritas-Klinik auf dem Raspol und die Orthopädie auf dem Winterberg. Diese beiden Abteilungen werden definitiv geschlossen. Da läuft der Prozess auch schon eine Weile. Die Ärzte haben Ende des Jahres ihre Kündigung zum 31.03. bekommen. Die Pflegekräfte können alle bleiben, weil sie, wie wir ja wissen, Mangelware sind.
Und wie läuft es denn in den anderen größeren Städten? Da gab es ja in Saarlouis die Absichtserklärung, dass die DRK-Klinik und die Marienhaus-Klinik demnächst besser zusammenarbeiten.
Ja, diese Vereinbarung gibt es auch schon. Allerdings die Trägergesellschaft der DRK-Klinik, das ist die DRK-Trägergesellschaft Südwest mit Sitz in Rheinland-Pfalz, die hat angekündigt, dass sie sich komplett aus dem Krankenhausgeschäft zurückziehen will. Das könnte dann neben der Reha-Klinik vom Roten Kreuz in Mettlach, die ja auch gerade auf Investorensuche ist, dann auch den Standort in Saarlouis erwischen. Da könnte die Zusammenarbeit am Ende eine Übernahme durch Marienhaus bedeuten, aber da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Bleibt noch Neuenkirchen, da wird ja schon lange nach einer endgültigen Lösung für das innerstädtische Krankenhaus gesucht.
Da ist das Gespräch zwischen der Kreuznacher Diakonie, die das innerstädtische Krankenhaus betreibt, und der Marienhaus GmbH, die den Kohlhof betreibt, wohl ein bisschen schwieriger, weil Experten sind der Meinung, dass Neunkirchen nur ein größeres Krankenhaus braucht. Und in den Standort Kohlhof ist in den letzten Jahren viel Geld geflossen. Es gibt die Kinderklinik dort und ab April die einzige Bereitschaftspraxis für Neunkirchen. Da hat sich der Minister aber noch nicht in die Karten schauen lassen, was da genau Sache ist. Also da bleibt's spannend.
Also der Umbau der Krankenhauslandschaft im Saarland ist angelaufen. Was heißt das für die Patienten?
Für die Patienten heißt das, dass sie sich selbst umorientieren müssen, wenn ihre gewohnte Abteilung schließt. Im Internet gibt es die Seite des Bundesministeriums, die heißt bundesklinikatlas.de. Da kann man im Umkreis oder deutschlandweit suchen. Und es gibt die Seite klinikradar.de, die ist von der Krankenhausgesellschaft. Auch da findet man Informationen wie Fallzahlen oder Personalausstattung und kann sich ein Bild vom Gebäude und der Ausstattung machen. Letztendlich wird es aber sehr wahrscheinlich eher darauf ankommen, wer dort schon Positives erlebt hat, bevor jemand sich auf eine Klinik festlegt.
Stefanie Baller hat uns auf den neuesten Stand gebracht, was die Neuordnung der Krankenhauslandschaft hier im Saarland angeht, hier in der Region am Mittag auf SR3. Und gleich geht's bei uns nochmal um Krankenhäuser und um die Frage, wie gut sie hier überhaupt auf Katastrophenfälle und sogar auf einen möglichen Kriegsfall vorbereitet sind. Wie sind die Kliniken im Land, in Deutschland und im Saarland auf einen möglichen Kriegsfall vorbereitet? Spätestens seit klar ist, dass sich die Europäische Union in diesem Fall eventuell nicht mehr auf die Unterstützung der USA verlassen kann, wird die Frage diskutiert, quer durch Politik und Gesellschaft. Eine SR-Umfrage unter vielen saarländischen Kliniken zeigt, dass die Häuser grundsätzlich auf Katastrophenfälle vorbereitet sind. Max Friedrich für die Region am Mittag auf SR3.
In der Notaufnahme der Uniklinik des Saarlandes ist das Personal immer darauf vorbereitet, dass durch einen Katastrophenfall eine hohe Zahl an Verletzten anfällt. Dann wird über eine Alarmkette Personal angefordert und die Intensivkapazitäten ausgebaut. Die Zahl von 60 Betten für Schwerstverletzte könnte so innerhalb von Stunden auf rund 120 Betten verdoppelt werden. Diesen Ernstfall übe man kontinuierlich, betont der Leiter der Unfallchirurgie Emanuel Liudakis.
Der zivile Bereich hilft dem militärischen Bereich, wenn es erforderlich ist. Übungen gibt es häufig, diese und Gespräche, die sind wichtig, und damit wir mit dem Militär die gleiche Sprache sprechen. Es gibt militärisch zum Beispiel ganz viele Abkürzungen, die man sonst nicht verstehen würde, wenn man nicht vorher alles geübt hat.
Sollten die Krankenhäuser allerdings seitens der Politik gesetzlich dazu verpflichtet werden, sich auf einen militärischen Ernstfall vorzubereiten, müssten auch sie am milliardenschweren Infrastrukturpaket beteiligt werden, sagt der ärztliche Direktionsmanager des UKS, Darius Kubulus.
Infrastrukturell bedeutet auch Vorhaltung, sage ich mal, von Lagerflächen, von Instrumenten, von Material, das jederzeit zügig dorthin gelangen kann, wo man es entsprechend braucht. Und das kostet Geld. Und das wäre natürlich in solchen Infrastrukturfonds sehr gut untergebracht.
Dieser Forderung schließt sich auch das Klinikum Saarbrücken auf dem Winterberg an. Von dort heißt es schriftlich:
Jahrzehnte wurde wenig bis nichts in die Krankenhausinfrastruktur zur Versorgung der Bevölkerung im Krisen-, Katastrophen- oder gar Kriegsfall investiert. Damit das Geld aus dem Sondervermögen gezielt dort investiert werden kann, wo es im Ernstfall wirklich gebraucht wird, muss der Fokus auf die systemrelevanten Kliniken der kritischen Infrastruktur gelegt werden.
Die Marienhausgruppe, die unter anderem Krankenhäuser in Neunkirchen und Saarlouis betreibt, betont hingegen, dass es wenig Sinn mache, noch mehr an Medizintechnik oder an Medikamenten zu bevorraten. Diese würden regelmäßig ablaufen und am Ende brauche es auch Personal, das man nicht einfach mit Sondervermögen beschaffen könne. Die Marienhausgruppe betont stattdessen schriftlich:
Noch wesentlicher ist es, dass wir dafür Sorge tragen, unsere wehrhafte Demokratie mit ein wenig mehr Wehrfähigkeit auszustatten, um über eine Abschreckung einen Krieg grundsätzlich zu vermeiden.
Gesundheitsminister Lauterbach hatte für den Sommer einen Gesetzentwurf für eine so wörtlich Zeitenwende im Gesundheitswesen angekündigt. Ob dieser wirklich kommt, hängt wesentlich vom Ausgang der Koalitionsverhandlungen ab.
Wie kriegstüchtig sind die Krankenhäuser im Saarland? Der Frage ist SR3-Reporter Max Friedrich nachgegangen. Die Arbeitslosigkeit im Saarland stagniert. Im März waren 39.700 Saarländerinnen und Saarländer ohne Job. Und das sind genauso viele wie vor einem Monat. Und das ist eine ungewöhnliche Entwicklung, sagt die Arbeitsagentur. Denn sonst geht's im Frühjahr eigentlich bergauf auf dem Arbeitsmarkt. Die Draußenberufe fangen wieder an. Wir haben es auch in den Nachrichten schon gehört. Eine gewöhnliche Entwicklung gibt's hingegen weiterhin bei der Berufswahl junger Menschen. Typische Männerberufe, typische Frauenberufe. Die Trends sind laut Arbeitsagentur weiterhin sichtbar. Woran das liegt und welche Folgen das haben kann, darüber berichtet SR3-Reporter Jimmy Booth.
Die Schreinerei Hodab in Saarbrücken. Seit mehr als 70 Jahren existiert das Traditionsunternehmen. Viele Firmen der Branche haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Bei Hodab sieht es besser aus, erklärt Geschäftsführer Hannes Seidel.
Unsere Strategie ist vor allem authentisch sein, mit Handwerkerlehrstellen, die über das Handwerkerlehrstellenradar auch dann Azubis und Bewerber eben vermitteln. Modernisieren ganz klar, also Digitalisierung, jetzt auch Automation entsprechend für die Begeisterung der Jungen.
Seidel hat selbst im Unternehmen gelernt. Schreinergeselle, anschließend Meister. Vor 4 Jahren hat er den Betrieb als Geschäftsführer übernommen. 24 Beschäftigte hat die Schreinerei, darunter 5 Auszubildende. 2 von ihnen sind Frauen. Auf den ersten Blick im Schreinerhandwerk ungewohnt.
Wenn die Autotür aufgeht und dann eine Frau rauskommt, das ist schon, oh Gott. Also man wird schon erstmal so angestarrt, aber ich habe persönlich jetzt noch nichts krass Negatives erlebt. Also, aber man merkt schon, dass das nicht die Norm ist.
Sagt die Auszubildende Anna. Sie hat sich nach dem Abitur für eine Lehre in der Schreinerei entschieden. In vielen handwerklichen oder technischen Berufen sind Frauen immer noch unterrepräsentiert, sagt die Leiterin der Regionaldirektion der Arbeitsagentur, Heidrun Schulz.
Wir haben wenige Berufe im Handwerk, in denen Frauen wirklich auch ganz stark vorhanden sind. Wir sehen, dass es gerade in den Holzberufen in den letzten Jahren einen Zug zu den jungen Frauen gab. Das freut mich. Aber im Handwerk generell haben wir immer noch die Herausforderung, um junge Frauen zu werden.
Und die Berufswahl hat oft Folgen. Viele der bei jungen Frauen beliebten Berufe sind schlechter bezahlt. Nach Berechnungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung lag der Verdienstunterschied zwischen den Geschlechtern im Saarland 2023 bei gut 19%. Doch der Einstieg in besser bezahlte Berufe, wie etwa im Handwerk, wird potenziellen Azubis oft nicht leicht gemacht.
Und zwar hatte ich während meines Studiums dann halt so diese Findungskrise und habe mich bei rund 15 Schreinereien im Saarland beworben und genau eine Antwort bekommen. rückblickend, das hat mich damals echt ganz viel Nerven gekostet und man fängt an sich selbst zu zweifeln. Also ich hatte schulisch die besten Leistungen und hätte auch gerne angepackt, aber wenn man mir halt nicht die Chance dazu gibt oder allen Frauen nicht die Chance dazu gibt, wie soll es dann dazu kommen, dass mehr Frauen ins Handwerk gehen? Von daher, da wäre schon ein bisschen mehr Offenheit, wäre schön gewesen.
Berichtet die auszubildende Greta. Die einzige Schreinerei, die ihr überhaupt antwortete, bot ihr auch schnell ein Praktikum an und stellte sie dann als Azubi ein.
Der erste FC Kaiserslautern empfiehlt seinen Fans beim Heimspiel morgen Abend gegen Fortuna Düsseldorf nicht mit der Bahn anzureisen. Das ist ja schon erstmal ein bisschen verrückt. So auf den ersten Blick. SR3-Reporter René Henken ist bei mir im Studio. René, was ist denn da der Grund?
Ja, auf den Bahnstrecken rund um Kaiserslautern wird gebaut. Ab morgen 21 Uhr fallen da viele Züge aus. Auch die Strecke in Richtung Saarbrücken ist da betroffen. Da sind zwar Ersatzbusse eingesetzt, aber der Verein sagt, die ganzen Menschen, die da in die Züge sonst gepasst haben, die passen nicht in die Ersatzbusse.
Das heißt, der Verein rät, jeder, der morgen Abend nach Lautern ins Stadion will, der soll mit dem Auto anreisen? Ernsthaft?
Ja, im Prinzip schon. Also das wird dann wohl noch ein bisschen mehr Verkehrschaos rund ums Stadion in Kaiserslautern geben als sonst auch. Die Parkplätze, die werden aber früher geöffnet. Die Park-and-Ride-Busse, die können mit den Eintrittskarten kostenlos genutzt werden. Und für alle, die in 2 Wochen beim Abendspiel gegen Nürnberg dann in Lautern ins Stadion wollen, da gibt es nochmal die gleichen Probleme.
Lieber nicht mit der Bahn zum Spiel, das rät der erste FC Kaiserslautern seinen Fans morgen für das Spiel. Ziemlich genau ein Jahr ist es her, da musste das Hellbergbad in Eppelborn schließen. Es musste saniert werden. Gestern vor einem Jahr war für die Badmitarbeiterinnen und Mitarbeiter die letzte Schicht im Bad. Heute ist wieder die erste. Und dazwischen hat sich eine Menge getan. SR3-Reporter Max Zettler war da und hat sich angeschaut, was alles neu ist.
Man kann wirklich die Phrase bemühen, das Hellbergbad erstrahlt in neuem Glanz. Es gibt komplett neue Lichter an der Decke, überall ist jetzt LED. Die Decke bestand bis letztes Jahr noch aus Holzstreben. Das sind jetzt so pastellfarbene Platten. Und auch die Fliesen an den Wänden im Schwimmbereich wurden verändert. Vorher waren das so braun-orangefarbene Fliesen, jetzt ist das ein heller Beige-Ton. Durch diese ganzen optischen Veränderungen wirkt das Hellbergbad auch einfach viel, viel heller als vorher. Und auch hinter den Kulissen hat sich eine Menge getan. Es wurde zum Beispiel eine neue Filteranlage für Wasser und Luft eingebaut. Und mit der neuen Decke geht auch ein besserer Schallschutz einher. Dadurch konnte die Gemeinde laut Bürgermeister Andreas Feld 50% der Energiekosten sparen durch diese neue Technik. Aber das hat sich die Verwaltung auch was kosten lassen. 1,7 Millionen Euro hat das am Ende gekostet, wobei der Bund etwa ein Drittel davon übernommen hat. Das sei jetzt aber auch die erste Großsanierung seit dem Bau des Hellberg, des Hallenbads vor 50 Jahren gewesen.
Ich bin ein bisschen traurig wegen der 70er-Jahre-Fliesen, muss ich gestehen. Eigentlich sollte das Hellbergbad ja schon im letzten Jahr, im Herbst wieder eröffnen, hat aber doch deutlich länger gedauert jetzt.
Weil es stark geregnet hat im Juli in Eppelborn. Und das war sogar so stark, dass die Umkleiden im Hallenbad überschwemmt wurden und auch die Decke wurde beschädigt. Und das musste die Gemeinde dann auch nochmal angehen und deswegen hat es länger gedauert.
Heute um 17:30 also die Eröffnung des Hellbergbads in Eppelborn für Badegäste. Was muss da bis dahin noch gemacht werden?
Also als ich vorhin da war, standen da noch so ein paar Geräte im Schwimmbad rum. Die werden natürlich noch weggeräumt und eine Mitarbeiterin der Gemeinde hat noch ein paar Blumen zur Deko gekauft. Was definitiv nicht da sein wird heute Nachmittag, ist der Hebelift. Das ist ein Stuhl an so einem Gerüst. Der sorgt für einen barrierefreien Einstieg ins Schwimmbecken, für Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Und da verzögert sich die Lieferung aber so ein bisschen bei dem Hebelift. Um ein paar Wochen, hat Bürgermeister Feld gesagt. Und es fehlt sogar noch eine zentrale Personalie.
Wir suchen immer noch einen Gastwirt für unsere Hellbergstuben. Angeschlossen ist auch die Hellberghalle. Wir haben hier allein im Jahr ca. 50.000 Badegäste.
Und da wäre es natürlich schade, wenn die nach dem Schwimmen keine Pommes oder so essen könnten.
Ja, das geht gar nicht. Kein Schwimmen ohne Pommes, das ist nicht möglich. Und natürlich, das Schwimmbad muss noch barrierefrei werden. Es ist noch nicht alles perfekt, aber erstmal kann man wieder schwimmen im Hellbergbad. Heute ab 17:30 wird für Badegäste geöffnet in Eppelborn.